Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Woran denken Sie, wenn Sie sich das Jahr 1989 in Erinnerung rufen? Vielleicht daran, dass der iranische Revolutionsführer Khomeini am 14. Februar zur Tötung des Schriftstellers Salman Rushdie aufrief? Vielleicht daran, dass Jaime Zamora am 6. August bolivianischer Präsident wurde? Vielleicht. Ganz sicher werden aber viele von Ihnen daran denken. Es war das Jahr der friedlichen Revolution in der DDR, es war das Jahr der Wende. Am 4. September fand seinerzeit die erste Montagsdemo in Leipzig statt, am 9. November fiel die Mauer. Ein Ereignis, das das Weltgeschehen in den folgenden Jahren massiv beeinflusste, das Staaten und Staatenverbünde zusammenbrechen und neue Staaten entstehen ließ. Es war eine Erinnerung vieler Menschen, somit vor allem ein politisches Ereignis. Für die Menschen in der DDR bedeutete es dagegen in erster Linie ein Stopp für ihr bisheriges Leben. Für sie folgte ein rasanter Lebensumbruch. Ein Wandel, der bis heute nachwirkt. Wir werden es möglicherweise auf die eine oder andere Weise an den Ergebnissen der drei bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg am 1. und 22. September erkennen. Und damit willkommen zum Umdenken, zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Eines steht fest, die drei Wahlen stehen unter besonderer Beobachtung. Vor allem wegen des Umfragehochs der Alternative für Deutschland, also der AfD. Aber auch die Ergebnisse für das BSW, also das Bündnis Sahra Wagenknecht, und für die etablierten Parteien werden mit Spannung erwartet. Haben die Wahlen im Osten das Potenzial, die Republik zu verändern? Warum sind die politischen Ränder im Vergleich zu den sogenannten alten Bundesländern dort so stark? Ist das ein Rest von Ostalgie, von DDR-Vergessenheit? Übrigens im Jahr 75 nach der Staatsgründung der DDR? Oder ist es vielmehr so, dass der Westen noch immer nicht den Osten versteht, eine falsche Politik betreibt und die Bedürfnisse der Menschen dort missachtet? Ich bin mir sicher, ich habe den richtigen Mann zu Gast, der mir all diese Fragen sachkundig beantwortet. Wer ist mein Gast? Professor Dr. Detlef Pollack stammt aus Weimar. Von 1976 bis 1981 hat er in Leipzig Theologie studiert. 3 Jahre später folgte ebenfalls in Leipzig die Promotion im Fach Religionssoziologie mit einer Arbeit über Niklas Luhmann. Von diesem persönlichen Erfolg einmal abgesehen, es waren damals, Zitat, bleierne Jahre, wie Detlef Pollack mir mal in einem Gespräch berichtete. Zitat, es fühlte sich an, als ob man nicht am richtigen Leben teilnahm, als ob man außerhalb stand. Zitat Ende. Mit der Wiedervereinigung wurde ihm klar, dass er nur dann eine akademische Zukunftschance bekommen würde, wenn er sich den Kollegen in der Bundesrepublik, wie er es nannte, stellen würde und im Westen habilitieren würde. Seine Habilitation folgte konsequenterweise in Bielefeld, die er 1994 mit einer Arbeit über den gesellschaftlichen Wandel der evangelischen Kirchen und der politisch alternativen Gruppen in der DDR bestand. Er lehrte und forschte danach lange an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. 2008 berief ihn die Universität Münster zum Professor für Religionssoziologie. Er war lange Sprecher des hiesigen Exzellenzclusters Religion und Politik und sorgte mit zahlreichen Publikationen über den Zustand der Kirchen und Identitätskonflikte in den neuen Bundesländern für intensive öffentliche Debatten. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Pollack.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Robers.
Herr Pollack, ist es Ihrer Einschätzung nach 35 Jahre nach der Wiedervereinigung überhaupt noch zeitgemäß zwischen Ost- und Westdeutschland zu unterscheiden? Oder begehen wir damit vielleicht auch einen Fehler?
Also ich glaube, es gibt viele gute Gründe, zwischen Ost und West nach wie vor zu unterscheiden. Und man kann das an ganz verschiedenen Indikatoren festmachen. Also zum Beispiel, wenn man nach den Einkommen fragt, die sind nach wie vor im Osten niedriger als im Westen, nicht dramatisch niedriger, auch die Lebenshaltungskosten sind niedriger. Aber ungefähr 15% macht die Differenz aus zwischen den Westlöhnen und den Ostlöhnen. Wenn es um die Vermögen geht, dann sind die Differenzen sogar noch weitaus größer. Also im Wesentlichen haben die Westdeutschen also doppelt so hohe oder dreimal so hohe Vermögenswerte wie die Ostdeutschen. Das ist eine starke Differenz, auch wenn es um Führungspositionen geht. Das wird oft angeführt, dass also die Eliten im Osten zum großen Teil aus dem Westen kommen. Viele haben deswegen das Gefühl der Überfremdung, der Überformung, der Dominanz des Westens gegenüber dem Osten. Aber es gibt auch an anderen Stellen deutliche Differenzen. Also zum Beispiel, was den ganzen Bereich der Zivilgesellschaft angeht. Also wie viele Menschen engagieren sich in Vereinen? Wie stark sind die Menschen politisch engagiert? Also zum Beispiel von den Ostdeutschen sind nur 0,6% der Bevölkerung in einer der bundesdeutsch etablierten Parteien Mitglied. Im Westen Deutschlands sind es dreimal so viel, 1,6%. Das ist schon ein Unterschied. Ja, und man muss auch sagen, dass eben aufgrund der Abwanderung die ganze Landschaft im Osten infrastrukturell und so weiter sehr verändert hat. Und wenn man dann nochmal auf die Mentalitäten schaut, dann sieht man auch deutliche Differenzen.
Sie haben jetzt viele, zu Recht natürlich, vermute ich, oder unterstelle ich mal, viele Differenzen aufgeführt. Dennoch möchte ich auf meine Frage zurückkommen. Ist es sinnvoll, immer auf diese Differenzen zu gucken? Oder sollte man nicht in den Diskussionen die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen, ohne dass man die Differenzen vergisst, ohne dass das so künstlich wirkt vielleicht? Was meinen Sie?
Ja, man müsste dann die Frage stellen, wer hat Interesse an den Differenzen? Und ich sage mal, Interesse an den Differenzen haben die Ostdeutschen. Sie wollen als diejenigen dastehen, die anders sind. Sie präsentieren sich, sie konstituieren sich als eine, ich sag mal, ethnologisch abgrenzbare Gruppe, ja, die man nicht übergehen darf und die Berücksichtigung einfordert und Anerkennung einfordert. Auch ja, die Respektierung der Biografien der Ostdeutschen ist ein großes Thema. Ich glaube, dass im Westen das Interesse an dieser Differenz weitaus geringer ist und dass man sehr viel tut, um diese Differenz zwischen Ost und West gewissermaßen auf der einen Seite zu bedienen, also indem man also viele Transferleistungen von West nach Ost auf den Weg bringt, aber eben auch versucht, nicht so hoch zu spielen. Also zum Beispiel der jetzige Bundespräsident Steinmeier sagt, wir wollen einen Solidarpakt zwischen Ost und West schmieden, einen Solidarpakt der gegenseitigen Wertschätzung. Und das merkt man an vielen Stellen, also auch in der öffentlichen Berichterstattung, bei den Medien, dass man versucht, ja, herauszufinden, wie der Osten tickt, was anders ist, gewissermaßen um den Osten zu verstehen, um ein Gefühl der Anerkennung zu vermitteln. Und das kann man lesen als den groß angelegten Versuch, irgendwie mit diesen Differenzen umzugehen. Aber die Ostdeutschen lassen sich nicht so leicht einfangen.
Ich will mal auf die Zahl zurückkommen, die ich eingangs genannt habe, nämlich 35. Die Wiedervereinigung liegt 35 Jahre her, also eine ganze Generation liegt das zurück. Wie kommt das, dass das so beharrlich ist? Wir reden ja nicht über 3 Jahre, in denen die Differenzen noch nicht geglättet sind, sondern über mehr als 3 Jahrzehnte. Wo kommt diese Beharrlichkeit her?
Ja, das ist eine nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage und ich finde, das ist auch sehr komplex, da spielen ganz viele Faktoren mit hinein. Und 1989, 90, da war ja ein ganz anderes Gefühl dominant, nämlich dies, wir wollen so schnell wie möglich die Wiedervereinigung, wir wollen, dass das Westgeld in den Osten kommt, wir wollen ordentliche Arbeit leisten, dann werden wir gut bezahlt und dann können wir uns den westlichen Lebensstandard leisten.
Das war damals die mehrheitliche Erwartung.
Das war die Erwartung von 60, 70, 80% der ostdeutschen Bevölkerung. So schnell wie möglich wollen wir Westbürger werden. Und viele haben gedacht, na gut, das dauert vielleicht 1, 2 Jahre, möglicherweise auch 5. Also die pessimistischen Stimmen damals, denen man nicht geglaubt hat, sagten, das kann vielleicht auch länger als 5 Jahre dauern. Und schon in den 90er Jahren gibt es eine Gegenbewegung, eine starke DDR-Nostalgie, also in der Mitte der 90er Jahre, 95, 96, 97 war die auf dem Höhepunkt. Auf einmal wurden ostdeutsche Konsumprodukte wieder hochgeschätzt. Man hat die sozusagen gekauft. Es wurden kleine Restaurants und Cafés aufgemacht mit ostdeutscher Identität. Eins hieß zum Beispiel Mauerblümchen, ja. Also auch sehr witzig, ja. Oder der Trabant wurde auf einmal versteigert und solche Sachen, ja.
Also warum gerade Mitte der 90er Jahre? Sie sagten gerade, man rechnete mit 1 bis 2 Jahren der Angleichung. War das also die erste Reaktion darauf, dass mit ein, zwei Jahren man sich doch irgendwie verschätzt hatte?
Man hatte sich verschätzt, vollkommen verschätzt. Und die Gründe dafür, dass das gerade sozusagen in der Mitte der 90er Jahre so einen Höhepunkt erfuhr, hängen sehr stark mit enttäuschten Erwartungen zusammen. Also die Erwartung war, wir brauchen 2, 3 Jahre, dann haben wir das westliche Niveau. Dann florierte die Wirtschaft, das war auch damals sozusagen die Ansage, ja, blühende Landschaften im Osten, das war die Ansage des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. So, und das hat sich nicht bewahrheitet und das ist wirklich ein dramatischer Prozess.
War das Naivität? War das falsche Erwartung? War das, also woran lag das? Ich meine, viele haben damals auch die DDR-Wirtschaft offensichtlich falsch eingeschätzt. Es gibt ja Legenden darüber, wie auch die Bundesbank oder andere hochmögende Institutionen die wirtschaftliche Lage in der DDR völlig verquer eingeschätzt haben. Also offensichtlich gab es ja auf beiden Seiten unterschiedliche Annäherungspunkte und auch Erwartungen.
Ja, die Ostdeutschen wussten schon ziemlich genau, dass es herausfordernd wird, wenn man mit der Marktwirtschaft und mit den Leistungsanforderungen der Marktwirtschaft Schritt halten will. Das wussten die ganz genau. Aber sie haben sich mehrheitlich, vor allem die Männer, weniger die Frauen, aber die Männer haben sich zugetraut, diesen Herausforderungen begegnen zu können. Das war die Erwartung. Und innerhalb von wenigen Jahren ist die gesamte Industrieproduktion Ostdeutschlands zusammengebrochen. Also man konnte nicht mehr in den Osten, also in den europäischen Osten, exportieren, weil auf einmal harte Währung gefordert war. Also nur dasjenige sozusagen, was konvertibel war, konnte man in den Ost-West-Austausch einbringen. Und deswegen waren die ostdeutschen Betriebe darauf angewiesen, dass sie, wenn sie verkauften, in harter Währung verkaufen. Die konnten aber die vielen Handelspartner im Osten Europas gar nicht bezahlen. Das Zweite ist, es gab keine Zollgrenze zwischen Ost und West. Das heißt, dass die eigentlich schon marode ostdeutsche Wirtschaft sofort dem Wettbewerb ausgesetzt war, dem war sie nicht gewachsen. Und dann ein wichtiger Punkt, die Umstellung der Währung, der Ostwährung auf die Westwährung erfolgte im Verhältnis von 1:2. Faktisch hätte man wahrscheinlich 1:4 oder 1:5 umtauschen müssen. Und wenn man sozusagen so umtauscht, dann heißt das, dass die Betriebe sehr hohe Löhne bezahlen müssen. Diese hohen Löhne sind aber gar nicht gerechtfertigt angesichts der Tatsache, dass man auf dem Markt nicht Waren in der Lage war herzustellen, die der Konkurrenz aus dem Westen wirklich gewachsen
waren. Die Produktivität entsprach ja nicht dem westdeutschen Niveau.
Das war ungefähr 30%
oder dem europäischen Niveau.
Ja, das waren 30% des westlichen Niveaus ungefähr. Damit konnte man überhaupt nicht standhalten. Und man hätte sozusagen Zeit gebraucht, um die Produktivität zu steigern. Die hatte man aber nicht. Und das bedeutete eben, dass die Betriebe dann schließen mussten und dass sie abgewickelt wurden. Dass es auch wenig Interesse daran gab, diese Betriebe aufzukaufen, neu in sie zu investieren. Und das haben die Ostdeutschen nicht verstanden. Sie haben das nicht verstanden, dass sie sozusagen einer Lage ausgesetzt sind, in der sie überhaupt keine Handlungsmacht mehr besitzen. Und sie hatten das Gefühl, wir tun doch eigentlich alles. Also zum Beispiel, wir sind bereit, niedrigere Löhne in Kauf zu nehmen im Vergleich zum Westen. Da gab es dann wieder die Gewerkschaften aus dem Westen, die diese Billiglohnkonkurrenz nicht haben wollten. Und daher darauf drängten, dass der Lohn gesteigert wird. Und die Ostdeutschen sagten, nee, aber wir sind bereit, geringere Löhne in Kauf zu nehmen, wenn denn unser Betrieb überleben kann. Viele Betriebe haben sogar Programme und Pläne entwickelt, wie man die Kapazitäten zurückfahren kann und wie man die Filetstücken der einzelnen Betriebe erhalten kann, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das alles nützte nichts, obwohl man sozusagen, das ist der entscheidende Punkt, man war bereit, sich umzustellen, man war bereit, auch zu leiden und Nachteile in Kauf zu nehmen. Aber die überwiegende Erfahrung in dieser Zeit, und zwar die Erfahrung von, ich würde sagen, ungefähr 60-70% der Arbeitnehmer im Osten waren, dass sie keine Chance haben auf dem Arbeitsmarkt, dass sie sich umstellen müssen, dass sie ihren Job verlieren, dass sie vollkommen neue Berufe zu erlernen haben. Und auch dazu waren die Ostdeutschen bereit. Aber am Ende steht nicht eine Erfolgsgeschichte, sondern das Gefühl der Niederlage. Selbst dort, wo es gut gelaufen ist, hat man nicht das Gefühl gehabt, dass man wirklich was erreicht hat.
Sie haben jetzt viele ökonomische Gründe aufgeführt, die sehr nachvollziehbar sind. Ich möchte auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der häufig auch in der Diskussion aufgerufen wird. Das ist die fehlende Anerkennung auch für die gesellschaftspolitische Leistung in der DDR. Man hat schließlich ein Regime zu Fall gebracht und ich würde sogar sagen, auch wenn es jetzt sehr dramatisch klingt, unter Lebensgefahr, teilweise ja zu Fall gebracht. Hatten Sie den Eindruck, dass das auch eine Rolle spielt, dass das im Westen einfach so beiseite geschoben wurde von vielen?
Also die Leistung der ostdeutschen Bevölkerung bei der Überwindung des DDR-Regimes kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das war wirklich gefährlich und das wussten alle. Und es bedurfte wirklich sehr viel Mut, um auf die Straße zu gehen. Das waren, am Anfang waren das einige Dutzend, dann wurden daraus einige Hundert, einige Tausend. Ich war damals in Leipzig mit dabei, habe das noch erlebt, ja, was das bedeutete. Alle hatten Angst. Und man hat sich also versucht, sozusagen gegen seine Angst zu stemmen. Ich würde aber sagen, dass das danach auch in der Kommunikation zwischen West und Ost nicht so gut gelaufen ist, hat nicht so sehr mit der Geringschätzung dieser Leistung zu tun. Die Ostdeutschen selber haben diese Leistung schon nach wenigen Monaten nicht mehr so hoch geschätzt. Also das war nicht wichtig, sondern wichtig waren die neuen Herausforderungen der westlichen Gesellschaft. Diese westliche Gesellschaft war immer sozusagen so eine Art Ideal und Hoffnungsbild für die Ostdeutschen. Man konnte nicht hin, man sah aber die Werbung aus dem Westfernsehen und hatte ein Bild von dem, wie man eigentlich leben könnte. So, und auf einmal war das nicht sozusagen irgendwo ferne, ja, eine ferne Welt, sondern auf einmal gehörte man dazu. Und diese Chance wollte man wahrnehmen.
Und die wurde in gewisser Weise enttäuscht. Ich kann mich an einen sehr markanten Satz des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck erinnern, der mal gesagt hat, sinngemäß, wir träumten vom Paradies und wurden wach in Nordrhein-Westfalen.
Ja, so schlecht war das nicht in Nordrhein-Westfalen, muss ich mal dazu sagen. Und das wussten auch die Ostdeutschen, aber sie konnten eben nicht Schritt halten. Und was Sie jetzt angesprochen haben, das spielt auch eine sehr große Rolle, nämlich die mangelnde Anerkennung der Westdeutschen, die sich aber nicht darauf bezog, in meinen Augen, dass man nicht sagte, ach, die waren mutig gewesen, das ist jetzt sozusagen nicht mehr bedeutsam. Das war auch für die Ostdeutschen, wie gesagt, nicht sehr bedeutsam. Aber bedeutsam war schon, ob man das Gefühl hatte, als gleichwertig behandelt zu werden.
Und Sie sprachen gerade davon, dass man von 1, 2, 3, 4 Jahren vielleicht ausging und Mitte der 90er Jahre spürten viele, das klappt irgendwie nicht in der Geschwindigkeit, wir können nicht Schritt halten, wie Sie gerade gesagt haben. Ist das bis heute die Keimzelle dieser Unterschiedlichkeit oder wäre das zu kurz gegriffen?
Ich würde gerne noch also den einen Punkt stark machen, den Sie ja auch angesprochen haben, und dann komme ich auf diese jetzt von Ihnen gestellte Frage. Also ich finde wichtig, dass man die 90er Jahre gut versteht. Also es gibt sozusagen diesen Zusammenbruch der Industrie und dieses Gefühl, dass man selber die existenzielle Sicherheit nicht in der Lage ist, wirklich zu garantieren und es gibt kaum einen wirtschaftlichen Aufschwung. Ganz im Gegenteil. Ein Zusammenbruch. So, das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist aber genauso wichtig, dass man das Gefühl hatte, wir werden als Menschen nicht anerkannt. Wir sind Bürger zweiter Klasse. Es gibt ganz viele Befragungen aus dieser Zeit. 70% haben damals gesagt, wir werden noch lange Zeit Bürger zweiter Klasse bleiben. Viele Menschen haben das Gefühl gehabt, dass sie beschimpft werden, dass sie ja gedemütigt werden von den Westdeutschen. Und das nicht ganz ohne Grund. Denn natürlich haben die Ostdeutschen an vielen Stellen nicht die Kompetenzen mitgebracht, wie die Westdeutschen sich über Jahrzehnte hinweg aufbauen konnten. Sie waren auch nicht, sagen wir mal, so eloquent und sie konnten auch sich nicht so gut verkaufen. Und die Ostdeutschen haben das sehr deutlich wahrgenommen, dass sie im Grunde genommen eigentlich nicht als gleichwertig behandelt wurden. Also diese beiden Punkte muss man unbedingt zusammen sehen. Und das ist die Erfahrung der 90er Jahre. Und hat das eine Wirkung bis heute? Und würde sagen, unbedingt. Das ist die Erfahrung der Ostdeutschen, die in den Familien transportiert wird, die sozusagen tief sitzt und von der man sich kaum lösen kann.
Denn ich meine, ich will nochmal auf die 35 zurückkommen, 35 Jahre. Man könnte ja sagen, ja, die Generation, die das aktiv 89 miterlebt hat und dann auch die 90er Jahre als erwachsene Person miterlebt hat, für die trifft das alle zu. Aber was ist mit denen, die in den 90ern geboren wurden oder auch danach, könnte man nicht sagen, ja, das ist die Generation, die diese Erfahrung halt nicht aktiv mitgemacht hat, die guckt jetzt nach vorne, die betont nicht mehr die Unterschiede, sondern die Gemeinsamkeiten.
Ja, das würde man eigentlich denken, ganz genau. Und ich würde auch sagen, dieser Prozess ist auch abgelaufen zu einem großen Teil. In vielen Fragmenten, in vielen Sphären der Gesellschaft kann man das auch sehr gut beobachten. Vor allen Dingen in den Großstädten, also in Städten wie Leipzig oder Chemnitz oder auch in Ostberlin. Da sieht man sehr genau, dass eigentlich die Mehrheit, ja, die eigene Lage heute positiv einschätzt, sagt, uns geht es eigentlich gut und sogar sagt, also wir haben mehr Vorteile aus der Wiedervereinigung gezogen als Nachteile. Das sind 70%, ja, im gesamten Osten, die das sagen. Aber es bleiben eben diese 30%, die unzufrieden sind. Und über die müssen wir uns ja unterhalten, weil das sozusagen auch das Klientel, ja, für die rechtspopulistische Wahl ist. Also das sind diejenigen, die sozusagen stören und auch als Probleme, als Störer auftreten und verstanden werden wollen. Ja, also insofern würde ich sagen, es gab diesen Prozess, dass man sagt, uns geht's doch eigentlich ganz gut und wir werden gar nicht so stark benachteiligt, aber es gibt sozusagen so eine untergründige Stimmung des Ressentiments. Also wir sind mal schlecht behandelt worden. Wir haben mal eine Zeit erlebt, wo wir keine Chance gehabt haben, wo eigentlich fast jeder in irgendeiner Weise Menschen kennengelernt hat, die arbeitslos geworden sind, die ja, sozusagen nicht auf die Beine gekommen sind. So, und das vergisst sich nicht so leicht.
Was sagen Sie, sagen wir mal, wenn Sie mit ostdeutschen Bürgern sprechen, was sagen Sie denen, wenn es zum Beispiel das Gegenargument gibt, naja, auch im Westen war jetzt nicht alles tippitoppi. Und auch da gab es hohe Arbeitslosigkeit zum Teil. Dort gibt es auch Regionen, die wirklich leiden, wo es Strukturwandel gibt, wo es schwierige Probleme gab. Ich denke ans Ruhrgebiet, ich denke auch ans Saarland mit der Kohle- und Stahlindustrie, wo auch viele Familien sagen, naja, die haben gut reden im Osten, bei uns ist es jetzt auch nicht viel besser. Was haben die eigentlich zu klagen? Was würden Sie dem entgegnen?
Ich würde sagen, das Klagen hat sich inzwischen verselbstständigt. Das Klagen ist sozusagen zu einer Art Identitätsmarker geworden. Und dass das so ist, hat natürlich auf der einen Seite den Grund darin, dass man wirklich also eine schwere Transformationszeit in den 90er Jahren durchgemacht hat. Aber zum anderen auch darin seinen Grund, dass dieses Klagen und dass der Empörungsdiskurs der Ostdeutschen und dass diese ganzen Aufreger, die sozusagen aus dem Osten kommen, diese Trotzhaltung, dass die erfolgreich ist. Sie ist erfolgreich. Man schaut auf den Osten. Man überlegt sich, was man tun kann, um den Osten zu befrieden. Und geht auf die Ostdeutschen ein und dann werden also Transferzahlungen veranlasst. Dann wird über die Ostdeutschen gut berichtet. Auf einmal sagt man, der neue Osten, ja, der Osten als Avantgarde oder der andere Osten oder der Osten als Vorbild und so weiter. Der Osten als Erfolgsmodell, habe ich jetzt gelesen. So, es gibt immer diese Versuche, das sozusagen umzuwerten. Und das ist eine Art Bestärkung dafür, wenn wir nur ordentlich klagen, dann beachtet man uns und dann gibt man uns die Anerkennung, die wir gerne haben wollen. Und nicht nur das, sondern das verfestigt sich. Ja, das ist sozusagen, also wie sozusagen ein trotziges Kind, das gar nicht genug Süßigkeiten bekommen kann.
Ja, ich will nochmal, wir wollen natürlich auch viel nach vorne gucken, aber ich glaube, es ist dennoch wichtig, immer auch mal den Blick zurückzuwenden, weil es offensichtlich auch für das Selbstverständnis bis heute von großer Bedeutung ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass häufig auch das Argument aufkam, dass man in den neuen Bundesländern, ich bin jetzt aber noch zu DDR-Zeiten, alles, was aus Berlin kam, sehr kritisch beäugt hat. Und immer sagte, nee, Berlin, das kannst du vergessen, Ost-Berlin, nee, also da sitzen ja die Bonzen und so weiter, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Ist das auch etwas, was bis heute fortwirkt, dass man in Thüringen, in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern, alles, was aus Berlin kommt, automatisch kritisch beäugt?
Also ich würde auch sagen, man muss natürlich sagen, viele wollten 1989 die DDR loswerden, waren froh, dass es sozusagen vorbei war. Aber es gibt bestimmte mentale Segmente, die leicht reaktivierbar sind und die sich vielleicht bis heute gehalten haben. Und Sie haben jetzt eines von diesen Segmenten angesprochen. Also die Skepsis gegenüber allem, was von oben kommt, was zentriert ist, was aus Berlin kommt, was sozusagen irgendwie den Geruch von Herrschaft und Regierung und Staat hat. So diese Verweigerung gegenüber den herrschenden Institutionen, die hat man in der DDR gelernt Und das musste man auch lernen, weil man, das war eine Zumutung. Ja.
Und wird sowas auch, wenn ich so sagen darf, ist das genetisch schon fast bedingt, wird das von Generation zu Generation in den neuen Ländern weitergegeben?
Man muss natürlich sagen, das gibt es auch im Westen. Also diese Institutionsskepsis ist ja sehr verbreitet. Das ist sozusagen auch eine Lernerfahrung im Westen, dass Institutionen tatsächlich auch in der Lage sind, Dinge zu ändern, dass man sich auf den Gang durch die Institutionen auch einlassen kann und dass es möglicherweise auch etwas in der Gesellschaft verändert. Also Institutionsskepsis ist leicht abrufbar. Und ich würde sagen, im Osten ist das tatsächlich inzwischen verfestigt. Und darin kann man sich sofort finden, darin kann man sich wechselseitig bestärken, also in den Stammtischen oder wenn man sich trifft, ja, in der Familie. Auf die da oben kann man immer gut schimpfen.
Ich habe schon in meiner Anmoderation gesagt, Herr Pollack, 75 Jahre nach der Staatsgründung in diesem Jahr, gibt es tatsächlich noch einen irgendwie messbaren, respektablen Anteil in der Bevölkerung, in den neuen Bundesländern, die tatsächlich noch Ostalgie im Sinne von, nein, der DDR war auch nicht alles schlecht, lebt und denkt? Oder ist das ein verschwindend kleiner Teil, den man tunlichst ignorieren kann? Also oder sollte sogar?
Also es gibt sowas wie ein Erbe der DDR. Aber ich würde sagen, da haben wir ja auch Befragungen. Kaum einer will zurück in die alte DDR. Das sind also 5-10% der Bevölkerung, die das sagen. Ganz wenige sagen, ja, die DDR war auch nicht alles schlecht. Wenn man das sagt, dann ja eigentlich mehr in dem Sinne, unterschätzt uns mal nicht. In der DDR war auch nicht alles schlecht. Und denkt man nicht, dass ihr im Westen alles besser wisst. Ja? Und das ist auch ganz, das kann man auch ziemlich gut nachweisen. Schon in den 90er Jahren war das eigentlich so eine Argumentationslogik. Zunächst hat man alles hochgeschätzt, was aus dem Westen kommt. So, und dann innerhalb von 2-3 Jahren schon, also nach wenigen Jahren, ändert sich das Bild und auf einmal schätzt man die Schulbildung, die nun wirklich nicht gut war in der DDR, hoch und höher als im Westen. Oder das medizinische System, was eine Katastrophe war in der DDR. Das wird auch auf einmal höher geschätzt. Das ist eine Art, ich würde sagen, Selbstbehauptung gegenüber der politischen, ökonomischen und kulturellen Überlegenheit des Westens. Man sollte das nicht zu ernst nehmen, also wenn man dann die Menschen fragt, na und wollen sie denn die alte DDR zurückhaben? Dann lieber nicht, ja.
Ich hatte immer den Eindruck, wenn ich mir das so anhörte im Fernsehen oder auch mal in Zeitungen gelesen habe, diejenigen, die tatsächlich so argumentieren mit in der DDR war auch nicht alles schlecht, das sind die, die damals in der DDR auch zu den Privilegierten gezählt haben. Und die haben natürlich so ein bisschen Phantomschmerzen, was ihnen jetzt alles abhanden gekommen ist.
Ja, auf jeden Fall, die gibt's natürlich auch. Die sind inzwischen 80 oder was, keine Ahnung. Ja. Damals waren die eben 50 und man muss es auch sehen. Das ist die Generation, die durch die Wiedervereinigung wirklich am stärksten negativ betroffen war. Die waren im Grunde in einem Alter, wo man so in die höheren Positionen einrückt. Und in dem Augenblick waren sie eigentlich zu alt, um sich auf das neue System einstellen zu können, einrichten zu können, da Fuß fassen zu können und sind dann oft früh verrentet. Und da gibt es natürlich auch starke Tendenzen zur Nostalgie.
Wir haben jetzt häufig, auch ich natürlich, von den neuen Bundesländern gesprochen. Das sind die 5 bekannten logischerweise. Muss man sich das tatsächlich oder kann man sich das tatsächlich, Herr Pollack, auch so blockartig vorstellen? Oder gibt es auch zwischen Mecklenburgern, zwischen Thüringern, zwischen Sachsen, zwischen Brandenburgern, Anhaltinern, wie auch immer, auch nochmal große Differenzen? Oder ist das doch ein, zumindest was diese Gefühle betrifft, die Sie jetzt ja sehr eindrücklich beschrieben haben, ein doch weitgehend homogener Block?
Ja, also in der Sozialwissenschaft ist man immer sehr skeptisch gegenüber allen Homogenitätsannahmen. Allerdings würde ich sagen, also die Differenz zwischen Ost und West spielt eine große Rolle. Also man braucht ja nur mal sich Fußballspiele anzuschauen, ja, und dann rufen die Ostdeutschen Ostdeutschland. Ja, also das kann man sozusagen auf jeden Fall aktivieren. Und wenn man also so bestimmte Indikatoren sich anschaut, dann sind nach wie vor die Ost-West-Unterschiede schon signifikant. Allerdings gibt es natürlich auch ein sehr starkes Heimatgefühl, ja. Also zum Beispiel die Sachsen sind der Meinung, dass sie also Fidschiland sind, dass sie, ja, mit schwierigen Situationen gut umgehen können. die Mecklenburger sind eher nüchtern und legen auch auf diese Nüchternheit einen großen Wert. Klar gibt es diese Differenzen. Und interessant ist in meinen Augen, also viele der Sachsen zum Beispiel sind der Meinung, wir kommen am besten durch diese ganzen Probleme. Bei den Thüringern auch, ja, sind auch der Meinung, sie kommen am besten durch. Aber wenn man sie fragt, mal im Vergleich zum Westen, wie sieht's denn da aus? Dann ist die Meinung einhellig. Also damit können wir nicht mithalten.
Jetzt gibt's ja auch viele Dinge, die sich im Osten Positives getan haben. Wenn man heutzutage in Städte wie Leipzig, Dresden oder nach Görlitz fährt oder auch nach Weimar, ist man ja doch sehr erstaunt häufig darüber, wie fantastisch es dort aussieht, welche wirklich spektakulären Firmenansiedlungen es auch gab und so weiter. Das mag alles nicht genug sein aus Sicht vieler Ostdeutscher, das haben Sie ja eingangs geschildert. Aber wird das auch wahrgenommen und auch anerkannt und auf der Habenseite verbucht? Oder geht das in dieser Ostdeutschland-Stimmung irgendwie unter?
Also ich würde sagen, die Mehrheit erkennt das an. Und die Mehrheit sagt ja auch über sich selbst, dass es ihnen gut geht. Also es sind 68%, das ist die letzte Zahl, die ich kenne. 68% der Ostdeutschen sagen, meine persönliche ökonomische Lage ist gut oder sogar sehr gut. Und im Westen Deutschlands sind es 70%. Das ist also überhaupt keine Differenz.
Da haben wir uns zumindest mal angeglichen.
Ja, genau.
Weitgehend.
Also, was das Persönliche angeht, ja. Also, die haben ihr kleines Häuschen, einen schönen Vorgarten und davor steht der SUV, kein Problem. Aber das hindert sie nicht daran, dann trotzdem zu klagen. Und das sieht man ja auch, wenn man sich die AfD-Wählerschaft anschaut. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen ökonomischer Lage und der Neigung, AfD zu wählen. So, und das heißt, der öffentliche Diskurs oder das Reden über die Ostdeutschen oder über Ostdeutschland hat sich von der ökonomischen Lage zu einem großen Teil, nicht vollständig, aber zu einem großen Teil abgekoppelt. Und man weiß eigentlich, dass es gar nicht so schlecht aussieht. Und ich habe vor kurzem erlebt, da habe ich also Freunde und Bekannte, Familienmitglieder durch Leipzig geführt, wo ich lange gelebt habe. Und dann sagten die zu mir, na, jetzt wissen wir, wo unser ganzes Geld hingegangen ist. Das ist so wunderbar, ja, also alles renoviert und im besten Zustand. Da findet man irgendwo nochmal ein Haus, was nicht renoviert ist, ja. Aber in der Regel ist das sozusagen in einem besseren Zustand als viele Städte im Westen. So, das wissen die Ostdeutschen zu einem großen Teil, das nehmen sie wahr. Aber ich würde sagen, es gibt an bestimmten Stellen doch auch Gründe zu klagen. Und ich würde jetzt mal versuchen, also so ein, zwei Punkte anzuführen. Also ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass die regionale Disparität im Osten doch ziemlich hoch ist. Also die großen Städte, da läuft es gut. Aber auf dem Lande ist es natürlich auch im Westen, aber eben besonders im Osten sehr schwierig. Also da machen dann die Kneipen zu, der letzte Doktor gibt seine Praxis auf, die Wege sind weit, der Nahverkehr ist nicht gut ausgebaut. So, da gibt es viel Grund zu klagen, zumal eben auch die Abwanderung sehr hoch ist und vor allen Dingen die Abwanderung der höher gebildeten, auch der Frauen zu einem großen Teil. So, und dann sammelt sich dort sozusagen eine bestimmte Klientel und das kann man nachweisen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen, ich sage mal, sterbenden Regionen und der Neigung, AfD zu wählen. Das ist ein Punkt. Und ein zweiter Punkt, den ich auch anführen möchte, ist der, dass doch tatsächlich eben an vielen Stellen Ostdeutsche nicht in die Führungspositionen sind. Und das gibt immer wieder Grund zu sagen, ja, warum dominiert der Westen uns so stark? So, das sind so zwei Sachen, wo ich einen Zusammenhang sehe zwischen Klagen und objektiver Lage. Aber ich würde sagen, dominant ist etwas ganz anderes, nämlich dies, mir geht es gut. Aber wenn es sozusagen um Fragen des ostdeutschen Kollektivs geht, dann ist die Neigung stark zu sagen, ja, da ist alles schiefgelaufen.
Das ist tatsächlich der Punkt, den man zumindest dann und wann hier im Westen wahrnimmt, nämlich dass man sehr wohl diese Statistiken auch kennt und sagt, mein Gott, jetzt geht es euch schon gut. Ihr habt ein SUV, ihr habt ein schönes renoviertes Haus und seid immer noch klagend unterwegs. Das ist undankbar. Was würden Sie dem erwidern?
Das ist undankbar, würde ich erstmal sagen. Das ist wirklich undankbar. Und die Menschen wollen auch undankbar sein, weil sie das Gefühl haben, das steht uns zu. ihr habt uns lange genug sozusagen dominiert. Ihr habt die 90er Jahre, die Wiedervereinigung vermasselt.
Da so. Sind wir wieder beim trotzigen Kind, oder?
Beim trotzigen Kind sind wir da wieder, ja, ganz genau. Und es ist auch so, inzwischen, es ist hochinteressant, ja. Also, viele von denjenigen, die eine ostdeutsche Identität ausbilden, kennen ja die DDR überhaupt gar nicht. Sie sind danach geboren, also nach 1990. Und es gibt eine ganz wunderbare Untersuchung in der Kölner Zeitschrift für Soziologie erschienen. Da werden zwei ganz einfache Fragen gestellt. Die erste Frage lautet, denken Sie, dass es zwischen Ost und West nach wie vor Differenzen gibt? Die zweite Frage lautet ganz ähnlich, denken Sie, dass es zwischen den beiden Landesteilen Konflikte gibt? So, die Ostdeutschen wurden gefragt, die Westdeutschen wurden gefragt. Natürlich nehmen die Ostdeutschen viel mehr Differenzen und Konflikte wahr als die Westdeutschen. Aber der interessante Punkt ist, das nimmt nicht ab bei den jüngeren Generationen, sondern steigert sich. Währenddessen bei den jüngeren Westdeutschen diese Konfliktwahrnehmung abnimmt, steigt sie bei den jüngeren Generationen im Osten. Mit anderen Worten, Dirk Oschmann sagt ja, der Osten eine westdeutsche Erfindung? Nein, der Osten ist eine ostdeutsche Erfindung. Und warum brauchen das die Ostdeutschen? Weil sie auf diese Weise Ansprüche formulieren können. Uns geht es schlecht, ihr müsst für uns da sein. Das ist trotzig, kann man sagen, aber es ist auch clever. Denn es passiert ja ganz viel. Ja, also immer wieder wird sozusagen versucht, dann also auch Finanzierung noch in den Osten zu schieben, bestimmte Hilfen dem Osten zu geben, auf die den Osten Rücksicht zu nehmen, die gesamtdeutsche Diskussion um den Rechtspopulismus fokussiert natürlich auf den Osten. Ja, also mit anderen Worten, diese Trotzhaltung, diese Verweigerungshaltung ist politisch erfolgreich.
Sie haben in Ihrem Buch Das unzufriedene Volk, so lautet der Titel, herausgestellt, dass die Osten viel mehr aktive Gestalter politischer Prozesse sind als deren Opfer. Jetzt zeigt sich vor den Landtagswahlen aber einmal mehr, dass Ihre Wahlentscheidung möglicherweise auch eine Zäsur werden könnte. Wie nehmen Sie die aktuelle Stimmung dort wahr, wenn Sie mal durch die neuen Bundesländer fahren? Ist das immer noch das, was Sie gerade geschildert haben, Trotz und so weiter? Oder wie ist das mit den Landtagswahlen, die uns jetzt ins Haus stehen auch? Wird sich das dort auch manifestieren möglicherweise?
Also, zwei Sachen würde ich da gerne sagen. Auf der einen Seite scheint ja diese Trotzhaltung und diese Verweigerungshaltung, diese Empörungshaltung sich weitgehend verfestigt zu haben. Also ganz egal, was die AfD macht, auch wenn die sozusagen in Skandale verwickelt ist oder wenn man sieht, dass ja sozusagen Beziehungen nach China und Russland bestehen. All das ändert ja nicht das Wahlverhalten. Also ich würde sagen, das ist der erste Punkt. Es hat so eine Art Verfestigung stattgefunden im Osten, die kaum noch aufzubrechen ist. Man möchte sozusagen ein Signal geben, man möchte gehört werden, man möchte nicht die Ampel oder nicht die demokratischen Parteien unterstützen. Das ist das eine. Das andere, es ist aber nicht die Mehrheit, die so denkt. Es sind eben 30% plus minus, manchmal ein bisschen mehr. Aber die Mehrheit stemmt sich dagegen oder die Mehrheit ist vielleicht auch gar nicht so politisch orientiert. Die Mehrheit ist eher zufrieden und stimmt der Demokratie zu und auch der Art und Weise, wie die Demokratie funktioniert, hat auch ein gar nicht so geringes Institutionenvertrauen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass die Mehrheit eigentlich sozusagen das nicht mitmacht. Und die Frage, die sich daraus ergibt, warum hat diese Mehrheit nicht die Kraft, die anderen stärker auf die eigene Seite zu ziehen? Und da würde ich zwei Sachen sagen. Einmal sozusagen diese Verweigerungshaltung. Wir sind an vielen Stellen, also ich bin nicht so oft im Osten jetzt, aber gelegentlich bin ich eben auch mal in Dresden. Und da wird mir gesagt, man kann mit den Leuten gar nicht mehr reden. Die wollen nicht reden. In dem Augenblick, wo man sozusagen Argumente bringt, da
machen sie dicht.
Machen sie dicht und brechen den Kontakt ab. Ja. Ja, das ist das eine. Das andere ist die Schwäche der politischen Kultur im Osten Deutschlands. Also wir haben ja im Westen natürlich auch sehr viele Rechtspopulisten, aber sie werden sozusagen gestellt durch diejenigen, die politisch engagiert sind, die mit der Demokratie sehr viel verbinden. Und im Osten gibt es die auch, aber in einem ganz geringen Maße. Es sind also eben nicht so viele, die tatsächlich versuchen, durch Vereinsarbeit, durch politisches Engagement, durch Aufstehen, durch Diskussionen etwas ja, zugunsten der Demokratie zu verändern. Und diese Schwäche der Zivilgesellschaft im Osten ist in meinen Augen der zweite Punkt, der mit in Rechnung zu stellen ist.
Ist da auch der Zeitfaktor ein wichtiger? Denn wir haben ja im Westen, wenn ich das so sagen darf, seit 1945 die Demokratie eingeübt. Das heißt, wir hatten auch viel mehr Zeit als diejenigen, die vielleicht in der DDR gelebt haben oder danach dort in den neuen Bundesländern zur Welt gekommen sind. Das ist ja erst seit 89, 90 der Fall. Spielt dieser Faktor noch eine Rolle?
Das spielt auf
jeden Fall. Gerade in Bezug auf die Teilnahme an der Zivilgesellschaft.
Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle.
Gewerkschaften,
genau.
Parteien, wo immer ich mich engagieren kann.
Unbedingt. Demokratie ist ja zu einem großen Teil auch ein bürgerliches Projekt. Also dazu gehört Bildung auch. Dazu gehört Argumentationsfähigkeit, auch ein gewisser Mut in der Öffentlichkeit aufzutreten, sich zu äußern, auch eine gewisse rhetorische Fähigkeit. Also ich würde sagen, das spielt auf jeden Fall mit hinein. Ich würde aber an einer Stelle gerne eine Differenzierung einbringen. Die Demokratie als solche, die Idee der Demokratie, die Regierungsform der Demokratie ist nicht umstritten. Auch die AfD beruft sich ja auf die Demokratie. Und zwar, dazu habe ich selber auch ein paar Analysen angestellt, auch die AfD-Mitglieder und die AfD-Wähler schätzen die Idee der Demokratie nicht schlechter ein als der Durchschnitt der Bevölkerung. Das ist im Westen sogar ein bisschen anders. Da gibt es sozusagen gegenüber der Idee der Demokratie bei den AfD-Anhängern noch mehr Skepsis als bei den Ostdeutschen. Und das ist auch ganz logisch. Die Demokratie kann sozusagen von den Ostdeutschen genutzt werden, um die Politik, wie sie aktuell betrieben wird, herauszufordern. Also nicht die Demokratie ist das Problem, sondern das Problem ist für die meisten, wie die Politik durchgeführt wird. Und da ist ganz entscheidend natürlich Migration. Also Migration steht eigentlich im Zentrum. Dieser ist nicht das Einzige, aber das mit das Wichtigste. Und ich würde sagen, viele von denjenigen, die im Osten eben so unzufrieden sind, die führen das darauf zurück, dass sie sagen, wir können gar nicht mehr unser Leben führen, wie es mal war. Ja, sie beziehen sich eigentlich auf die Vergangenheit und haben das Gefühl, auf unsere Lebenswelt wird zugegriffen. Durch diese Zuwanderung, diese Migranten, für die wir auch noch bezahlen müssen. Also unsere Steuern gehen sozusagen, ja, gehen dahin. Oder auch, dass auf einmal das Leben vielleicht so bunt ist, dass da andere Menschen da sind. Im Osten sind ja viel weniger Migranten als im Westen, viel weniger, ja. Also sie fühlen sich sozusagen eigentlich gar nicht aktuell, also Tag für Tag so stark herausgefordert. Aber sie nehmen das sehr wohl wahr und also Diversität, Pluralität, Vielfalt, das wird für vielen als ein Eingriff in ihre normale Lebenswelt
wahrgenommen. Aber es scheint ja dann doch nur ein theoretischer Eingriff zu sein, denn wie Sie selber sagen, naja, diese Vielfalt, diese Migranten-Tatsache, die ist im Osten objektiv gar nicht so stark und dennoch wird sie so stark offensichtlich wahrgenommen, ja,
es
oder?
Es gibt dazu Untersuchungen in dem Maße, wie man Kontakt hat zu Menschen, die zugewandert sind, also Kontakt zu den Fremden nimmt auch neben die Vorbehalte ab. Und das ist sozusagen doppelt schlimm. Sie haben auf der einen Seite sozusagen über die Medien das Bild von der Vielfalt der Gesellschaft. Sie wissen es auch ganz genau und gelegentlich haben Sie natürlich auch, sehen Sie auch sozusagen, ja, diese Vielfalt. Aber Sie haben gar nicht die Gelegenheit, diese Vorbehalte abzubauen durch persönliche Kontakte, sodass Sie also in ihren Vorurteilen auch nicht in Frage gestellt werden können. Das ist ja auch ganz typisch, auch im Westen gibt's das, ja. Man hat sozusagen zu Ahmed hat man einen guten Kontakt und trotzdem hat man was gegen, ja, Muslime.
Ist das denn tatsächlich so, dass die AfD oder auch das Bündnis Sahra Wagenknecht diese Opfererzählung und uns wird übel mitgespielt und diese Trotzigkeit, wird das dort von diesen Parteien auch aktiv befeuert, um damit auch die Wählerschaft zu rekrutieren? Oder wie agieren diese beiden Parteien beispielsweise in den neuen Bundesländern?
Ja, also das Bündnis Sahra Wagenknecht ist in meinen Augen sehr geschickt und auch hochgefährlich. Also erstmal ist natürlich wichtig, Sahra Wagenknecht ist eine von uns, ist eine Ostdeutsche. So, das bringt schon mal ein paar Sympathien. Dann aber würde ich sagen, auf der einen Seite bespielt dieses Bündnis ja das Migrationsthema, also ist eigentlich ganz nah bei der AfD. Aber zugleich grenzte sie von der AfD ab, weil das Gerechtigkeitsthema noch stark gemacht wird und weil man sozusagen sich auch abgrenzt von den Lifestyle-Linken, ja, also von Gender-Ideologie und so weiter. Ja. Das ist eine sehr geschickte Mischung. Und ich vertrete hier die Auffassung, wenn sich diese verschiedenen Issues, sagt man so in der Politikwissenschaft, wenn diese verschiedenen Themen sich überlagern, dann kann daraus ein Lager werden, was tatsächlich kaum noch zu erreichen ist. Also wir haben ja sozusagen verschiedene Konfliktlinien in der Gesellschaft, Stadt und Land, Kapital und Arbeit, wegen mir auch Ökologie und Ökonomie oder Kosmopolitismus und Kommunitarismus. Und diese verschiedenen Konfliktlinien stehen sozusagen ja, nebeneinander, zum Teil überlagern sie sich. Und beim Bündnis Sarah Wagenknecht, da wird wirklich alles getan, damit diese Konfliktlinien ein einziges Lager bilden, ja. Also Gerechtigkeit ist dann das große Thema. Abwehr von Zuwanderung ist das nächste große Thema. Und dann dieser Genderwahn, ja, ist das nächste große Thema. Und wenn man sich darauf erstmal einigen kann, finde ich, dann ist es ganz schwer, diese Melange aufzubrechen.
Wie sieht's bei der AfD aus, den ja gerade im Osten, in den neuen Bundesländern, nachgesagt wird, es ist ja auch tatsächlich objektiv so, gibt es ja Gerichtsurteile, dass sie rechtsextrem ist. Nehmen Sie das auch A so wahr und B, lässt das die Reihen möglicherweise aber sogar noch enger schließen, weil auch da wieder Trotzigkeit durchkommt?
Ja, also Protest spielt eine große Rolle. Das lässt sich auch statistisch nachweisen. Protest ist ganz wichtig, aber man muss natürlich schon sagen, dass dann noch zwei, drei Faktoren dazukommen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, man fühlt sich überfremdet. Ja, das ist wirklich sehr ernst zu nehmen. Also das kann man jetzt sagen, das bildet man sich ja nur ein, klar, aber dieses Gefühl ist da. Wenn man sagt, dann die Zugewanderten müssen sich stärker anpassen, sollen nicht so viele sein. Sie halten unsere Gesetze nicht ein. Also da gibt es sozusagen so ein Überfremdungsgefühl, ein Bedrohungsgefühl geradezu. Das spielt eine große Rolle. Und das andere ist, wieso werden die so gut behandelt und wir nicht? Ja, dieses Marginalisierungsgefühl, dieses Kränkungsgefühl, was sich irgendwie so verfestigt hat, das spielt da auch mit hinein. Ja, und insofern würde ich sagen, das ist nicht unbedingt, die Menschen sind, die der AfD zuneigen, sind nicht unbedingt rechtsextrem, aber sie fühlen sich eben bedroht, sie fühlen sich marginalisiert, sie haben kein Vertrauen in die Politik. Ja, und das ist dann alles schon irgendwie ziemlich nah am Rechtsextremismus.
Ich habe manchmal das Gefühl, aber das ist eine sehr persönliche Beobachtung, dass diese Zuschreibung, ihr seid rechtsextrem, tatsächlich eher diese Trotzigkeit noch verstärkt und sagt, na dann sind wir das eben und da stehen wir auch zu. Und jetzt lasst uns endlich in Ruhe, trotziges Kind.
Ja, genau. Also das ist unbedingt ein Mechanismus, der seit vielen Jahren sehr gut funktioniert. Also Sigmar Gabriel, als er noch Außenminister war, hat gesagt, dieses Pakt da drüben. Was passiert das nächste Mal, als, glaube ich, Sigmar Gabriel dann in den Osten kam, rufen die Leute, wir sind das Pack. Ja, also ganz, wir sind das Volk, wir sind das Pack. Wir wollen das Pack sein. Wir wollen euer Problem sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und das kann man natürlich sozusagen nicht aufrechterhalten, wenn alles dagegen spricht. Aber es gibt immer auch so ein paar Elemente wie sterbende Regionen oder dass es eben doch auch soziale Ungerechtigkeit gibt, die man dann heranführen kann, um dieses Gefühl, ja, des Opferseins, ja, diese Opfermentalität dann immer wieder auch bedienen zu können.
Welche, ich will es mal Teilschuld nennen, Herr Pollack, welche Teilschuld tragen möglicherweise die Medien, die ja auch üblicherweise darauf aus sind, Probleme in den Vordergrund zu stellen, zu skandalisieren, das Negative zu suchen und dann natürlich irgendwann auch zu finden und damit vielleicht in ihrer Berichterstattung auch vielleicht so einen Eindruck vermitteln, ja, es ist wirklich eine einzige Katastrophe da drüben. Und diese 60-70%, die zufrieden sind, die Vorteile auch erkennen, auch nicht so in den Mittelpunkt zu rücken. Also immer steht das Skandalöse, das Negative im Vordergrund. Spielt das auch eine Rolle? Auch im Westen, dass man immer das Gefühl hat, mein Gott, ja, da drüben ist ja wirklich alles kreuz und quer.
Also ich würde sagen, die Logik der Medien ist schon, ich sage mal, Entlarvung, Aufdeckung, Kritik, Provokation. Also was hat das für einen Sinn, wenn man in den Medien etwas sagt, was alle denken, sondern man muss ja irgendwo auch einen Punkt machen, man will gelesen werden, man will gekauft werden und so weiter. Aber das hat eben natürlich die Konsequenz, dass die Probleme auch übertrieben werden und dass eine Rhetorik Einzug hält, die nicht mehr darauf achtet, wie man respektvoll miteinander umgeht. Das kann eben die Konsequenz sein. Also ich finde, natürlich müssen die Medien kritisch sein, aber sie geben natürlich auch Raum für Stimmen, die rhetorisch anheizen, die auch mit Beschimpfungen arbeiten, die mit Herabsetzungen arbeiten. Und ich sehe auch sehr wohl, dass die Medien auch gegensteuern und versuchen also eine etwas gemäßigtere Berichterstattung zu befördern. Das ist ganz eindeutig, dass man das auch tut, ja, auch wenn es um den Osten geht. Also auch ein bisschen sozusagen die ganze Rhetorik und Polemik rauszunehmen. Aber das ist so ein bisschen gegen die Logik der Medien. Und ich würde sagen, da liegt eine ganz große Gefahr. Wir wissen das. Wir haben keine Weimarer Verhältnisse heutzutage. Wir haben keine Straßenkämpfe. Wir haben auch keine Arbeitslosigkeit in dem Maße wie damals. Und die wirtschaftliche Situation ist einigermaßen, ist nicht gut, aber ist trotzdem einigermaßen stabil und ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Zeit von Weimar. Aber in der Weimarer Republik haben sich eben auch die verschiedenen Parteien bekämpft. Und das war ein sehr wichtiger Faktor für den Zusammenbruch der Demokratie. Ja, und ich würde sagen, also an der Stelle ist eben die Demokratie mit all ihren Stärken auch verwundbar. Sie kann sich selber abschaffen. Sie kann sozusagen ihre eigenen Verfahren benutzen, um sich abzuschaffen. Und da sehe ich schon auch ein Problem, wenn man ja in diesen potenziell angelegten Eskalationszirkel nicht entgegentritt.
Um auf die Weimarer Republik zu sprechen, nochmal zurückzukommen, Herr Pollack, ein Vergleich kann ja auch dazu dienen, Unterschiede herauszuarbeiten. Gemeinsamkeiten natürlich, klar, aber eben auch Unterschiede. Und es gibt eben doch viele, die sagen, jetzt übertreibt mal nicht. Also die Weimarer Republik, das waren ganz andere Verhältnisse. Die Weimarer Republik ist vor allem daran gestorben, dass es nicht genug Demokraten gab, die sie verteidigt haben. Es gab auch viele andere problematische Randbedingungen. Sie haben schon die wirtschaftliche Lage angesprochen und so weiter. Natürlich die hohe Arbeitslosigkeit, aber vor allem auch, es war eine Demokratie ohne Demokraten. Würden Sie also sagen, naja, die Demokratie ist jetzt nicht unbedingt in Gefahr? Oder müsste man das doch schon irgendwo einkalkulieren?
Ja, also ich würde sagen, also der Vergleich mit der Weimarer Republik müsste mehr die Unterschiede als die Gemeinsamkeiten herausarbeiten. Aber es gibt eben diese eine Gemeinsamkeit, dass die öffentliche Diskussion eskaliert. Das haben wir in Weimar gehabt, das haben wir auch jetzt. Das ist ganz eindeutig. Die Diskussion ist wirklich an vielen Stellen sehr angeheizt. Und das ist nicht ungefährlich. Weil man dadurch, durch diese Eskalation schafft man Gegner. Man braucht die Gegner natürlich auch, um sich zu profilieren. Aber man schafft auch Gegner und man schafft möglicherweise dann eben auch Lager. Und in dem Augenblick, wo solche Lager entstehen, haben wir nicht mehr die Möglichkeit, mit Argumenten die jeweils andere Seite zu erreichen. Weil das dann wichtiger ist, dass man das eigene Lager stärkt, als dass man lernt und auf den anderen hört. Und das ist eine gefährliche Situation. Wir haben das in den USA. Im Grunde haben wir in den USA eine so starke Polarisierung, dass Lernprozesse verhindert werden. Und dann sind die Vorteile der Demokratie wirklich eben nicht mehr ausspielbar. Die Vorteile der Demokratie liegen ja darin, dass wir aufeinander hören und dass wir in der Lage sind, unsere Positionen zu verändern. Und dass, wenn bestimmte Sachen sich nicht durchsetzen, auch mal eine Partei oder eine Regierung abgewählt werden kann. Also es ist alles auf Dialog, auf Lernen, auf Veränderung, auf Gestaltbarkeit orientiert. Und wenn wir aber Lagerbildung haben, dann wird die Gestaltbarkeit eingeschränkt und die Möglichkeit, Veränderungen durch Dialog und durch Gespräch herbeizuführen.
Ist das tatsächlich auch heute schon der Fall? Sie haben gerade zwischendurch mal gesagt, dass wenn Sie heute nach Sachsen fahren, nach Dresden, Sie oft das Gefühl haben, sobald man das Thema anspricht, die machen zu. Also jeder scheint ja so in seiner kommunikativen und gesellschaftlichen Blase zu leben und interessiert sich gar nicht mehr dafür, was die anderen für Argumente vortragen. Das heißt, mit dem Dialog ist es ja manchmal auch nicht mehr so weit her. Ist das vielleicht auch gefährlich?
Also ich würde sagen, wir sind noch nicht so weit. Aber es gibt Tendenzen in diese Richtung. Wir haben das ganz stark bei den Rechtspopulisten, die sich wirklich abschotten an vielen Stellen und gar nichts mehr hören wollen. Also normalerweise würde man ja sagen, wenn bestimmte Vorwürfe in der Öffentlichkeit diskutiert werden, dann tritt man zurück. Aber die AfD-Leute treten eben nicht zurück. Ja, da haben wir sozusagen diese Verfestigung. Und ich würde auch sagen, auch auf der linken Seite gibt es ideologische Worthülsen, die man gewissermaßen immer wieder vor sich herträgt, ja, dass man aus dem Kapitalismus aussteigen muss. Man weiß dann gar nicht, wo dann eigentlich die Wirtschaftskraft herkommen soll, wenn es keine Marktwirtschaft mehr gibt, ja. Aber da gibt es auch solche Sachen, ja. Die Demokratie funktioniert nicht, die Marktwirtschaft funktioniert nicht. Wenn wir die Klimakatastrophe bewältigen wollen, dann müssen wir das gesamte System umbauen. So, also, okay, da gibt es auch in meinen Augen ideologische Verfestigungen und das heizt die andere Seite an. Die wollen sozusagen das ganze System umbauen. Da müssen wir dagegen protestieren, da müssen wir dagegen aufstehen und so weiter. Und diese Art der Verfestigung ist natürlich die große Gefahr in der Demokratie. Aber die Chance der Demokratie ist, dass wir aufeinander hören, dass wir uns wechselseitig respektieren, dass wir uns ernst nehmen und dass wir uns selber in Frage stellen, die Selbstkritik. Das gibt es in keiner anderen Gesellschaft. Selbstkritik ist der große Vorzug der Demokratie.
Auch wenn Sie jetzt möglicherweise aufstöhnen und sagen, mein Gott, nee, das schaffe selbst ich nicht. Dennoch die Frage an Sie, Sie kennen den Osten sehr, sehr gut, Sie kennen den Westen aber auch sehr, sehr gut. Was würden Sie denn jetzt empfehlen? Wie kommen wir aus dieser Misere von Trotzigkeit, von Polarisierung, von Verfestigung, von vielleicht sogar demokratiegefährdenden zumindest Einstellungen heraus. Was müsste man jetzt tun? Auch wenn das wahrscheinlich in dieser Plakativität jetzt schwierig ist, da 2, 3 Punkte zu nennen. Aber vielleicht gelingt es Ihnen ja dennoch.
Ja, also das Wichtigste, was ich da zunächst sagen möchte, ist dies. Es gibt keinen Königsweg. Es gibt nicht sozusagen das eine Mittel, das eine Instrument, was man sozusagen in Gang setzen muss und dann haben wir die Lösung.
Das wäre auch zu schön gewesen, ja, wahrscheinlich.
Ja. Es gibt sozusagen so einige Hebel. Also was ich ganz wichtig finde, wenn man das schaffen kann, eine Veränderung der Diskussionskultur, ein rhetorisches Abrüsten, das wäre das Erste. Ja, nicht, dass man sozusagen sich darin gefällt, die jeweils andere Seite anzugreifen. Das ist der Tod irgendwo. Ja, und da gibt es viele Anreize, weil natürlich die westliche Gesellschaft, weil die westliche Öffentlichkeit, das sind hohe Güter. Da möchte man wahrgenommen werden, da möchte man einen Namen haben, da möchte man auch mal hineinwirken und das Gefühl sozusagen selber wirksam zu sein, das ist großartig, das bestärkt, ja, man auf einmal hat man Resonanz, ja, aber das ist eben auch genau gefährlich, weil man dadurch die Diskussion nicht versachlicht, sondern eigentlich polarisiert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich glaube, es ist nicht richtig zu sagen, wenn man die Themen der AfD behandelt, dann bestärkt man nur die AfD. Also das ist in meinen Augen ein vollkommen widersinniger Satz. Wer sich mit Migrationsfragen beschäftigt, der bestärkt nur die AfD, weil man lieber die AfD, das Original, wählt als die Kopie. Natürlich muss man mit den Problemen der Menschen umgehen. Und Migration ist ein riesengroßes Thema.
Also man sollte es nicht ignorieren und
auf
sagen,
keinen Fall. Das wäre ja sozusagen absurd. Als absurd. Die Demokratie lebt ja davon, dass die Menschen eine Stimme haben und sie haben eine Stimme und sie geben natürlich die Stimme der AfD auch deswegen, weil sie das Gefühl haben, diese Themen werden nicht genug behandelt. Also man muss sich damit beschäftigen, ja, und man muss das ernst nehmen. Man muss die Menschen ernst nehmen. Das ist ganz wichtig, auch wenn man sie oft nicht erreichen kann. Man muss sie ernst nehmen. Also ich würde sagen, das ist ein zweiter Punkt. Die großen Themen, ja, eben. Wir brauchen ja Zuwanderung, Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel und so weiter. Aber auf der anderen Seite fühlen sich die Menschen auch überfremdet. Also mit diesen Themen muss man umgehen. Ja? Und überhaupt keinen Sinn hat es sozusagen, solche Scheinlösungen anzubieten. Ja, wie also, dass die Menschen gar nicht erst zu uns kommen und die Aufnahmelage außerhalb der EU eingerichtet werden. Das sieht doch jeder, dass das nicht funktioniert und es gibt auch rechtliche Probleme, die dagegen sprechen. Okay, also keine Scheinlösungen, aber ernst nehmen der Probleme, das ist das Zweite. Und das Dritte, gute Politik machen, also die Menschen ernst nehmen Da geht es um Infrastruktur, um unsere Brücken und unsere die Deutsche Bahn. Und da geht es um das Bildungssystem. Und da geht es auch um Inflation. Gute Politik machen. Es ist sozusagen nicht so, dass man sagen kann, hier, da, an dieser Stelle müssen wir sozusagen etwas verändern. Sondern wir müssen das verändern, das, das und das weiter wegliegende dürfen wir auch nicht vergessen. Es ist also komplex. Und das bedeutet natürlich, dass die Politik nicht unbedingt jetzt mit großen, ja, aufsehenerregenden Leistungen und Erfolgen aufwarten kann, sondern an vielen Stellen einfach nur aufarbeiten muss, was liegen geblieben ist, wo es Defizite gibt. Und ich finde ja, dass der neue Premierminister von Großbritannien genau in diese Richtung geht, ja. Also keine großen Worte, sondern eigentlich mehr ein technisches Abarbeiten der vielen kleinen Probleme, die wir haben, die zum Teil auch große Probleme sind. So, und wenn die Menschen merken, dass sozusagen da was passiert und dort was passiert, kann man hoffen, aber es gibt natürlich auch keine Garantie dafür, aber kann man hoffen, dass sie das ja dann auch gutieren.
Denn ich meine, Sie haben ja selber gesagt, es gibt natürlich schon viele Fortschritte im Osten und 60-70% anerkennen das auch. Aber was ist mit diesen 30%? Sind das die ewig auch zum Querulantentum neigenden Ostdeutschen, die immer dieses Trotzige vor sich hertragen, weil sie eben selber merken, oh, das ist eigentlich eine ganz erfolgreiche Strategie. Ich glaube, das behalten wir jetzt mal bei.
Ich glaube, dass dieser Prozentsatz über längere Zeit erstmal erhalten bleibt. Da können wir gar nicht viel tun. Wir können vielleicht etwas dafür tun, dass es nicht mehr werden. Aber wir müssen damit rechnen. Also wir haben ja diesen Prozentsatz von Verweigerern, auch im Westen, aber sind es eben 10 oder 15%. Und das haben wir in jeder Gesellschaft. Also es gibt immer Menschen, die sozusagen, die irgendwo abweichen, die irgendwie sozusagen, also wenn man die Menschen fragt, ich bringe euch mal, ist es wichtig, dem Leben einen Sinn zu geben? Das ist eine ganz andere Frage, ja? Oder ist es gut und wichtig, dass man fair ist zu anderen Menschen? Gibt es immer 10%, die sagen nein. Ja, das haben wir immer. Ja, also da es gibt immer diese Abweichung. Aber im Osten sind das eben nicht 10%, sondern das sind das 30%. Und ich sehe nicht, wie man die einfangen kann. Ich sehe es nicht.
Das war ein sehr interessantes Bild, das wir aus Ost- und Westdeutschland heute geboten bekommen haben. Nach der Wende gab es eine klare Erwartungshaltung auch im Osten, nämlich dass man dort schnelle wirtschaftliche Erfolge sehen wollte. Das wurde enttäuscht. Zudem hatte man das Gefühl, dass man doch irgendwie zu den Menschen zweiter Klasse im gesamtdeutschen Konstrukt gehört. Und daraus hat sich eine Klage- und Trotzhaltung entwickelt, die bis heute anhält und die bei circa 20-30% nach wie vor vorhanden ist. Und die Ostdeutschen, so haben wir es heute erfahren, haben auch erkannt möglicherweise, dass sie mit dieser Art von Trotzigkeit auch clever unterwegs sind, nämlich dass sie damit Ansprüche stellen können und auch Erfolge einfahren können. Und das ist etwas, worauf die politischen Ränder auch nach wie vor anspringen, nämlich die AfD und auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, die diese Opfererzählung auch nach wie vor befeuern. Es gilt, die Menschen und die Themen ernst zu nehmen, vielleicht auch verbal abzurüsten und ansonsten schlicht und einfach, auch wenn es simpel klingt, gute Politik machen. Und dazu haben wir heute drei Stichworte gehört: Bildung, Bahn und Brücken. Also eine gute Infrastruktur, aber auch eine gute Bildungspolitik. Das war ein sehr interessanter Ritt praktisch durch die ost- und westdeutsche Gemengelage und auch Gemütslage, für die ich Ihnen sehr dankbar bin. Vielen Dank, Herr Pollack.
Vielen Dank, Herr Roberts, für das Gespräch.